Moin Lukas.
Hello again, Lutz.
Herzlich willkommen zum ersten Couch Capitanos Spezial.
Wow.
Wir haben es eigentlich schon angekündigt in der letzten Folge. Vielleicht hörtet ihr einfach nahtlos, weil ihr so angeteasert wart und letzte Woche noch nicht dazu gekommen seid. Während wir das hier aufnehmen, bin ich noch in Deutschland. Während ihr das hört, bin ich irgendwo in den schottischen Highlands. Weshalb wir keine Zeit, ja, Zeit hätten wir schon eben gehabt, aber mit Equipment etc. Es wäre sehr kompliziert gewesen für mich, diese Folge mit aufzunehmen. Deswegen haben wir jetzt schon mal eine kleine Spezialfolge für euch aufgenommen. Und wir machen das jetzt einfach so ein bisschen teasermäßig. Wir sagen euch jetzt noch gar nicht genau, worum es geht, sondern hier kommt erstmal der Einspieler, oder?
Yes.
Machen wir so. Let's go. Und da sind wir auch schon wieder. Es ist die Folge 28. Daran ändert sich nichts. Trotzdem bleibt es die Nummer 28. Aber es ist nicht der übliche Ablauf für euch, dass wir über die Fußballwoche sprechen, dass wir eine kleine Rubrik einbauen und dass wir 3 aus 9 behandeln. Sondern heute, Lukas, soll es um Folgendes gehen.
Die Vergangenheit. Mir fällt gerade auf, wir haben, ich glaube, in der letzten Folge schon gesagt, was wir vorhaben. Also für aufmerksame ZuhörerInnen ist das
jetzt stimmt.
Gar keine Überraschung. Aber worum geht's? Wir haben gesagt, hey, lass uns doch mal gucken, was in den letzten 20 Jahren in der Bundesliga so für Jungs auf dem Platz rumgelaufen sind, die wir saisonübergreifend in 20 Jahren in unsere 11 der letzten 20 Jahre packen würden. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, weil da wirklich viele, viele gute Spieler dabei waren. Aber
beziehungsweise 24 dann. Also seit 2000
genau,
haben wir gesagt.
Genau.
Es sind dann streng genommen 24 Jahre, aber so grob 20 Jahre. Genau.
Genau.
Und wir haben auch gesagt, das können auch Spieler gewesen sein, die vielleicht nur so 1-2 Jahre richtig ihre Prime hatten. Und dann nehmen wir sozusagen einfach die Version des Spielers aus diesem Jahr. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wer waren denn eigentlich die besten und wichtigsten Spieler der 20 Jahre, weil das würde ja schon mal bedeuten, dass Spieler einen größeren Impact haben, wenn sie über lange Zeit auch in der Bundesliga sind. Wir haben jetzt aber auch Spieler drin, die waren vielleicht, oder ich habe auf jeden Fall Spieler drin, die waren vielleicht nicht ihre ganze Karriere nur in der Bundesliga, aber in den Jahren, in denen sie da waren, oder vielleicht auch nur, waren sie auch 20 Jahre in der Bundesliga, aber hatten 2 Jahre, wo die einfach maschinenmäßig unterwegs waren. Und die nehmen wir hier genauso rein wie Spieler, die einfach immer gut waren. Das geht genauso, um das einfach ein bisschen flexibler zu halten und auch so ein bisschen ja schon auch, es ist schon auch sehr subjektiv. Natürlich orientieren wir uns auch irgendwie an gewisser Objektivität, ob das einfach gute Spieler waren. Aber bei mir persönlich ist auch viel Sympathie dabei. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, ähnlich. Wir haben ja gesagt, lass uns versuchen, so wenig Spielregeln wie möglich einzubauen, und unsere Spielregel lautete, jeder darf seine Elf bauen, so wie er lustig ist, und auch einfach dann erklären, warum er die Leute genommen hat. Und das können die unterschiedlichsten Gründe sein. Und vom Vorgehen her werden wir es so machen, dass wir positionsweise uns abwechseln und dann aber auch so ein bisschen versuchen zu erraten, was der jeweilige Gegenüber für einen Spieler gewählt hat. Also beispielsweise sagst du, Lutz, Linksverteidiger, und nennst den Verein, bei dem der Spieler war, und ich versuche zu erraten, und erst wenn ich es nicht erraten kann, sagst du, wen du gewählt hast.
So machen wir es, beziehungsweise ich würde einfach die Station von der ersten Profistation bis zur aktuellen Profistation oder bis zur letzten, wenn der Spieler nicht mehr aktiv ist, vorlesen, und dann kann man so ein bisschen anhand der Transfer vielleicht schon erraten, wer dieser Spieler ist. Wir wollen da jetzt kein großes Quiz draus machen, sondern einfach als kleinen um ein bisschen die Spannung zu erhöhen, welche Spieler wir ausgewählt haben, haben wir uns das Format überlegt, und das soll jetzt nicht der Fokus darauf sein, dass wir das erraten, sondern einfach nur ein bisschen Spannung für euch aufzubauen. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach von Torwart bis Stürmer, oder hast du eine Reihenfolge, die du präferierst?
Machen wir genau so.
Genau, und wir haben vorher schon grob festgelegt, mit welcher Aufstellung wir spielen, weil sonst kann man natürlich irgendwie sagen, ja, hey, ich spiele hinten mit der Fünferkette, weil ich liebe Verteidiger. Wir haben uns jetzt auf ein ganz klassisches 4-3-3, beziehungsweise so ein 4-2-3-1, heißt 4 Verteidiger, drei Mittelfeldspieler eher in der Zentrale, zwei Außen, ein Stürmer. Und ob die jetzt links Außen oder linkes Mittelfeld spielen, haben wir gesagt, das ist uns relativ egal. Aber so, dass wir von den Positionen her eine ähnliche Aufteilung haben und dementsprechend nicht jetzt einer mit sechs Verteidigern um die Ecke kommt, weil er liebt eine Viererkette mit zwei offensiven Außenverteidigern, sondern ja, so wie man es ein bisschen eher klassisch kennt, 4-4-2, 4-3-3, daran haben wir uns so ein bisschen orientiert.
So ist es. Wollen wir loslegen?
Wollen wir loslegen? Möchtest du als erstes raten oder möchtest du als erstes mir die Stationen deines Torwarts verraten?
Ich würde, glaube ich, anfangen und dir die Stationen verraten.
Okay. Quadro Stazioni, bitte.
Quadro Stazioni. Also, wobei eine Frage habe ich noch. Machen wir jetzt alle Stationen oder nur die, wo der Spieler am längsten war?
Nee, ich würde sagen, einfach chronologisch alle. Also Jugend nicht unbedingt, sondern wirklich erste Profistation.
Okay, dann habe ich hier
die Vereine einfach, ja. Genau.
Dann habe ich hier für dich, vor allen Dingen, weil du in sowas sehr gut bist, einen sehr einfachen. Erste Profistation war der FC Schalke 04, die zweite der FC Bayern München.
Ja, gut. Das ist natürlich dann sehr wahrscheinlich Manuel Neuer.
So ist es. Manuel Neuer ist ganz klar meine Nummer eins. Einfach, weil er ein Kind der Bundesliga ist, weil er bei Schalke damals schon komplett überragend gehalten hat und als Deutschlands Nummer eins und auch die Nummer 1 des FC Bayern für mich nicht wegzudenken ist und einfach der beste, der größte Torhüter der letzten 20 Jahre in der Bundesliga.
Absolut, ja. Kann ich auch direkt schon verraten, dass ich auch Neuer gepickt habe, auch wenn bei mir lange Oliver Kahn auch auf der 1 war, beziehungsweise als Torwart gesetzt, weil, ja, der auch irgendwie für die Zeit, der hat irgendwie auch so einen krassen Impact, aber wenn wir die letzten 24 Jahre nehmen, ist Neuer schon deutlich wichtiger gewesen für diese Position, was auch die Art, diese Position zu spielen, das Fußballerische, dafür steht Neuer halt viel mehr. Also er steht viel mehr für den moderneren Fußball der letzten 24 Jahre als Kahn, der eigentlich eher seine längere Zeit fast in den 90ern, glaube ich, sogar hat. Oder na, es hält sich, glaube ich, relativ die Waage, aber der eben noch eher für so diese alte Riege an Torhütern steht, die vor allem auf der Linie stark waren und auch in der Strafraumbeherrschung, aber die jetzt nicht wie heute eigentlich der moderne Libero sind und sehr viele Ballkontakte im Spiel haben. Das gab es früher nicht. Deswegen Neuer bei Schalke schon überragend und auch bei Bayern überragend. Deswegen auch meine Nummer 1 im Tor. Und da fällt mir immer ein, ich habe mir letztens diese Doku reingezogen von Bayern auf Amazon über den Champions League, über den Champions League Sieg? Doch, Road to Wembley hieß es, glaube ich, sogar. Und was es für ein Theater gab, weil Neuer ja auch in der Fanszene vom FC Schalke sehr aktiv war und selber auch in der Kurve stand. Das Chor Neuer, wir haben es alle noch die Schilder vor Augen, dass da die Bayern einfach gesagt haben, wisst ihr eigentlich, was wir hier uns gerade durch die Lappen gehen lassen, wenn wir den nicht holen? Und da ist, glaube ich, auch jeder einzelne Bayern-Fan im Nachhinein sehr dankbar, dass sie da durchgezogen haben und nicht gesagt haben, nee, den holen wir jetzt nicht, weil die Fans es blöd finden. Weil, Manuel Neuer ein bisschen stellvertretend auch für den gesamten Erfolg der 2010er Jahre bis jetzt des FC Bayern steht.
Voll. Absolut. Schön, da sind wir uns sehr einig. Möchtest du mit dem Rechtsverteidiger weitermachen?
Rechtsverteidiger, ja, da muss ich kurz gucken, wen ich da. Ja, ich muss mir kurz noch sein Profil aufrufen und ich würde es so ein bisschen langsamer machen, dass du pro Team hast du dann auch die Möglichkeit, schon zu sagen, ah ja, jetzt weiß ich schon. Ich würde das jetzt nicht ratter es nicht runter, sondern ich gebe dir immer so ein bisschen ein, zwei Sekündchen Zeit, um es zu erraten, um welchen Spieler es hier geht. Erste Profistation ist AS Saint-Étienne. Dann ging es zum AS, oder was ist wahrscheinlich auch die AS Monaco dann, oder? Heißt doch bestimmt dann auch Association oder so.
Wahrscheinlich.
Ja, so wie die AS Rom, ja. AS Rom, hast du schon einen Clou?
Nee.
Okay, von AS Monaco geht es zum FC Bayern München.
Ja, machen wir weiter.
Ja. Und dann beendet er seine Karriere beim FC Bayern München.
Okay, also ich bin jetzt so verwirrt, ich hätte schwören können, du nimmst Philipp Lahm.
Tja. Okay, du scheinst nicht drauf zu kommen, deswegen, weil es hier eben kein Quizformat ist, sondern das nur so ein bisschen, um die Spannung aufzubauen. Ein paar Kenner, die wissen das bestimmt schon. Es geht um Mr. Flanke aus dem Halbfeld, Willy Sagnol.
Digi Willy, ey.
War absolute der, Maschine, hat seine, 9 Jahre beim FC Bayern.
Hat er seine
Bayern.
Karriere nicht vor 2000? Nee, der hat noch gespielt nach
der 2000. Der ist genau 2000 zu den Bayern gewechselt. Im Sommer 2000 hat dann 9 Jahre bei den Bayern gekickt. 2000 war der gute Mann tatsächlich auch schon 27 Jahre alt, was für heute, also ist kein klassisches Talent, was die Bayern sich da geholt haben, sondern einen gestandenen Rechtsverteidiger, mit den Bayern die Champions League geholt, 5 Meistertitel, 4 Pokalsiege und auch den, wie auch französischer Meister hat er auch noch in seiner Vita. Krass, der ist mit Monaco Meister geworden. Crazy, das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, Willy Sagnol. Finde ich einfach irgendwie so, das ist so der Parade-Rechtsverteidiger. Der ist so 1,82, der ist nicht zu groß, nicht zu klein. Der konnte für damalige Verhältnisse, als das war schon eher so der modernere Rechtsverteidiger, der eben auch gut kicken konnte. Und ich fand ihn halt einfach diese Kombi, Flanke aus dem Halbfeld, Kopfballtor, das hat mich fasziniert, dass das so ein billiges Konzept ist, aber es gibt wenig Fußballer, die diese Flanke so drauf hatten wie Willy Sagnol. Und ich mag natürlich Außenverteidiger, die auch für ein bisschen Torgefahr sorgen und nicht eigenständig, indem er Tore schießt, sondern einfach um ein paar schöne Flanken zu schlagen, um Tore vorzubereiten, Szenen vorzubereiten. Deswegen ist die Wahl auf Willy Sagnol gefallen.
Starke Wahl. Krass. Gut, dann kommen wir zu meinem Rechtsverteidiger. Erste Profistation, Zaglebi Lubin.
Wie bitte?
Gesundheit.
Sag Lubin. Was für ein Ding?
Zaglebi Lubin.
Lubin. Lubin. Ich überlege die ganze Zeit, ich könnte nicht mal sagen, in welchem Land das ist. Klingt irgendwie ein bisschen russisch, könnte aber auch niederländisch oder belgisch oder sowas sein. Okay, ja, das reicht mir noch nicht.
Zweite Profistation, die alte Dame, Hertha BSC Berlin.
Rechtsverteidiger, Hertha BSC Berlin. Christian Lell. Wobei, ne, der hat bei den Bayern angefangen. Nee, aber der hat irgendwann, glaube ich,
noch mehr. Und dritte und vorletzte Profistation, Borussia Dortmund.
Ah, ja, natürlich. Und dann klärt sich auch, Lubin ist dann in dem Fall nicht russisch, sondern polnisch. Und dann sprechen wir von Lukas Piszczek.
So ist es.
Stark.
Lukas Piszczek, für mich einfach ein saugeiler Rechtsverteidiger, weil am Ende 11 Jahre bei Dortmund, zuvor eben bei Hertha, umgeschult vom Offensiven, bei Hertha noch offensiv agierend, ich glaube sogar Stürmer.
Der war Stürmer,
umgeschult in Dortmund zum Rechtsverteidiger und ist deswegen mein Rechtsverteidiger der letzten gut 20 Jahre, weil er genau wie du eben auch sagtest, der hat für mich diesen offensiv denkenden, das was man jetzt Schienenspieler auch nennt, Außenverteidiger irgendwie mitgeprägt, eine ganze Dekade lang, ist natürlich auch zweimal Meister geworden mit Dortmund und war mit Hummels, Santana und Schmelzer irgendwie einfach eine geile Viererkette. Ich hab den geliebt als Rechtsverteidiger und es ist für mich so ein bisschen unscheinbarer, ohne Starallüren und trotzdem gearbeitet und geackert für seine Mannschaft. Cooler Typ einfach, habe ich gerne zugeguckt.
Ja, für mich auch so der Spieler, der das ganze Konzept Jürgen Klopp erklärt. Aus so einem Spieler so eine Entwicklungskurve rauszuholen, das hätte Lukas Piszczek sich wahrscheinlich in seinen kühnsten Träumen nicht selber vorgestellt, dass er mit Dortmund Meistertitel holt, Pokaltitel holt und er als Rechtsverteidiger agiert. Also das hätte der sich vor dem Amtsantritt in Dortmund wahrscheinlich nicht gedacht. Und das spricht halt einfach für die Qualität, die Jürgen Klopp hat, Spieler zu erkennen, wo die Stärken sind und dann eben diese Leistung aus denen rauszuholen. Das ist für mich, wenn ich an Jürgen Klopp und seinen Erfolg und auch seine Fähigkeiten als Trainer denke ich sofort an Lukas Piszczek, weil das ist wirklich in der Entwicklung, ich würde sagen, nicht einmalig, aber das ist schon sehr selten, dass man so einen Spieler dahin entwickelt, wo er Lukas Piszczek hin entwickelt hat.
Ja, absolut.
Stark. Yes. Finde ich auch einen guten Pick. Hatte ich auch auf meiner Shortlist, sagen wir mal so. Wollen wir mit dem Linksverteidiger weitermachen oder mit dem IV?
Linksverteidiger.
Linksverteidiger, okay. Der startet bei mir beim FC Bayern München.
Das kann man jetzt, da habe ich mich auch drüber gesprochen. Ist es Philipp Lahm?
Es ist Philipp Lahm, ja. Weiß schon, worauf du hinaus willst. Eigentlich, ja. Der hat auch einen Großteil auf rechts verbracht. Genau. Ich nehme aber den jungen Fips, den 2006 Costa Rica oben in Winkel Fips, der über links in die Mitte zieht und abschließt, weil so habe ich ihn kennen und lieben gelernt. Der war bei Stuttgart ausgeliehen, da war er schon saustark, und bei Bayern absolute Weltkarriere hingelegt, bester Außenverteidiger, den Deutschland jemals hatte und wahrscheinlich auch jemals haben wird, sage ich jetzt einfach mal so, Weltmeister, einfach. Mehmet Scholl hat es, glaube ich, oder irgendjemand hat es mal gesagt, war das Mehmet Scholl? 80% deiner Spiele warst du richtig gut, die anderen 20% warst du Weltklasse. Also die Spiele, die Philipp Lahm gemacht hat, die nicht mindestens gut waren, die kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, weil er einfach so eine kranke Konstanz hatte. Selbst im Zentrum unter Guardiola, das war dem auch egal, der fußballerisch war der so gut, der konnte auch auf der 6 spielen. Das war für mich ein No-Brainer, dass der in dieser 11 auftauchen muss.
Verstehe ich komplett und auch ich habe logischerweise hin und habe die dann so ein bisschen deswegen, das kann ich schon mal sagen, mit Nein beantwortet, weil ich nicht wusste, ob er jetzt klassisch als Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger bei uns durchgehen würde. Und der war mir auch dann, wenn er Linksverteidiger gewesen wäre, ausschließlich ein bisschen too obvious. Es ist ein absoluter No-Brainer, der muss da eigentlich hin. Und ich gehe alle Punkte, die du gerade aufgegriffen hast, mit, aber ich kann schon mal teasern, bei mir ist es nicht Philipp Lahm.
Ja, finde ich aber gut. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich ihn nehmen will, weil er eben so obvious ist. Aber manchmal finde ich das dann auch völlig okay, dass man diese Spieler dann auch benennt, weil ähnlich wie bei Neuer, ich habe sicherlich von der Sympathie, habe ich andere Spieler, die mir eingefallen wären, so ein DD, einfach weil er auch einfach so für gute Laune steht, sage ich mal, einfach mal die Brasilien-Fraktion bei Dortmund, das hat mir einfach immer Freude bereitet, auch wenn ich Dortmund gar nicht so gern habe und nicht damit unbedingt mit diesem Verein sympathisiere, aber DD, solche Geschichten liebe ich einfach, der hier irgendwie seine Heimat gefunden hat und einfach so ein echter Dortmunder Junge ist sozusagen. Das finde ich einfach immer schöne Stories. Aber ja, Philipp Lahm, pretty obvious, aber halt auch einfach eine Maschine, der Junge.
Es ist so. Kommen wir zu meinem Linksverteidiger.
Jo.
Erste Profistation, 1. FC Köln.
Ja, Jonas Hector, okay. War abzusehen, dass du den natürlich nimmst. Ähnlich für dich als Kölner, was Piszczek und Lahm für Dortmund und Bayern sind, ein Charakter, eine wichtige Figur. Kann ich verstehen, den Pick. Aber ja, aus welchen Gründen hast du den ausgewählt?
Zum Ersten, weil er auch in der Jugend kein Linksverteidiger war, sondern ZM sogar irgendwas Richtung 8 häufig gespielt hat, also eher offensiv ausgerichtet, das also überhaupt nicht gelernt hat auf LV, dann da gezwungenermaßen umgeschult wurde. Also da habe ich so ein bisschen so ein Faible für. Einfach weil, und das hat Jonas Hector dann auch in seiner späteren Karriere bewiesen, das von einer hohen Spielintelligenz zeugt, wenn ein Spieler sich da auch nochmal, nachdem er die ganze Jugend was anderes gelernt hat, im Profifußball umschulen lassen kann. Und ich glaube, dass Jonas Hector natürlich nicht besser als Philipp Lahm war, aber trotzdem einer der besten Linksverteidiger in Deutschland und in der Bundesliga, also deutsche Spieler in der Bundesliga, in den letzten 10, 15 Jahren war. Der kann einfach alles umsetzen, was der Trainer mit an die Hand gibt. Das ist ein unglaublich feiner Kerl, ein unglaublich starker Charakter. Und wenn wir vorhin von in der letzten Folge von Francesco Totti gesprochen haben, der irgendwie nur bei einem Verein war, gefühlt, dann ist das hier bei Jonas Hector genau dasselbe inkariert. Und das finde ich in der heutigen Zeit unfassbar geil. Das weiß ich einfach zu wertschätzen. Und ich musste einen Kölner, mindestens einen Kölner musste ich in die Elf holen. Und dafür ist er logischerweise prädestiniert. Späterer Nationalspieler, hat uns gegen Italien im Elfmeterschießen und auch weiter geschossen. Ja, absolute Legende für mich.
Ja, ich wollte auch gerade noch den Witz bringen. Überragender Fußballer, kann im Zentrum spielen, kann viele Positionen bekleiden, hat wichtige Tore im Dress der Nationalmannschaft gemacht und der andere ist Francesco Totti. Ja, weil ja, an das Tor kann ich mich auch noch gut erinnern. Das haben wir, glaube ich, sogar zusammen geguckt. Und es war sehr aufregend, dieses Elfmeterschießen mit inklusive Zaza-Anlauf über 40 Meter mit Tippelschritten.
Ja.
Und dann das Ding dann 4 Meter über die Bude zu jagen. War toll. Ja, guter Pick, absolute Vereinslegende und auch ein Spieler, der auch über den Tellerrand hinausgucken kann. Dafür habe ich den auch immer bewundert, der eigentlich immer einen klaren Kopf in Interviews hatte und irgendwie Dinge auch vernünftig einsortieren konnte, die so um den Fußball herum passieren. Und der war nicht einfach nur Fußballer, sondern das war eben, wie ich schon gesagt habe, ein Charakter, eine Persönlichkeit und ja, kann man, glaube ich, auch als Nicht-Köln-Fan ganz neutral sagen, dass es ein geiler Kicker war und gleichzeitig auch ein cooler Typ.
Ja. Alrighty. Du bist wieder dran, ne?
Sí, claro. Erste Profistation. Charleroi SC.
Digga. Ja, weiter.
Okay, das reicht wahrscheinlich noch nicht. Standard Lüttich. Reicht wahrscheinlich auch noch nicht.
Ne? Ist es Van Beuten?
Es ist Van Beuten. Ah. Ja, nächste Station wäre gewesen Olympique Marseille, dann ein Jahr an Man City ausgeliehen und dann auch, nee, Moment, an City ausgeliehen, ah nee, richtig, und dann wieder zu Olympique Marseille zurück und dann hat der HSV sich ihn gesnackt für 3,8 Millionen. Hat dann auch bei Bayern noch einige Jahre gespielt und wir hatten ihn sogar schon mal thematisiert in einer Folge, da ging es um die absolut katastrophale Innenverteidigung des HSV und einfach die fehlende Stabilität auf dieser Position des Innenverteidigers. Und da habe ich gesagt, wenn ich mir einen Verteidiger jetzt für diesen Verein wünschen würde, dann wäre das ein Innenverteidiger wie Daniel van Beuten, der mit seinen 1,97 Meter einfach alles hinten rausköpft und einfach robust in den Zweikämpfen ist, nichts anbrennen lässt. Der war jetzt nie so der beste Fußballer. Das war einfach noch eine andere Zeit, wo auch von Innenverteidigern weniger verlangt wurde. Deswegen war er trotzdem aber kein schlechter Kicker. Und obwohl er nur 2 Jahre beim HSV war, das war irgendwie eine sehr prägende Zeit, weil der einfach unfassbar wichtig auch für diese Entwicklung des Vereins war. Also das war so eine Phase, wo der HSV auf dem Weg dahin war, zu diesem Verein zu werden, der dann auch im Euroleague-Halbfinale ein-, zweimal stand. Da hat der ganz viel mit aufgebaut, was so diesen neuen HSV angeht. Und einfach, ich liebe kopfballgefährliche Innenverteidiger, die mit nach vorne gehen und das ein oder andere Tor machen. 85 Länderspiele, 10 Tore auch gemacht. Der war immer so für 4, 5 Saisontore, war der eigentlich immer gut durch seine Kopfballstärke.
Ja, finde ich auch einen guten Pick, muss ich sagen. Den habe ich geschludert. Der hätte durchaus den Weg in meine Elf gefunden. Also finde ich, valide, gehe ich mit.
Ja, ich gucke gerade mal, guck mal, der hat 27 Tore auch gemacht.
Na gut.
In der Bundesliga in 220 Spielen. Das heißt, jedes 10. Spiel ein bisschen mehr Tore. Das heißt, ja, so 3, 4 Saisontore hat er immer gezaubert.
Mal gucken, ob ich das toppen kann.
Nicht ganz, aber.
Mit meinem ersten IV möchtest du raten?
Ja, sehr gerne.
Guti, erste Profistation, Werder Bremen.
Ah, okay, ich habe erst, Guess war Per Mertesacker, aber der war bei Hannover schon. Deswegen Naldo?
On point, Junge.
Echt?
Naldo,
okay,
ja.
Krass. Das war seine erste Station, hat er vorher, oder war das seine erste Bundesliga-Station?
Ja, der hat vorher bei Juventude irgendwie gekickt, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob das noch Jugend war oder schon Profi-Station. Das geht hier aus den Daten nicht so richtig hervor. Aber
ach,
es war
krass, ey,
safe seine erste Bundesliga-Station. Er ist danach nach Wolfsburg zum FC Schalke und hat dann beim AS Monaco nochmal irgendwie 5, 6 Spiele rumgestolpert.
Ja.
Ich habe Naldo gepickt, weil ich einfach finde, dass Naldo bei allen 3 Bundesliga-Vereinen, bei denen er war, nämlich Bremen, Wolfsburg und Schalke, eine tragende Rolle eingenommen hat. Der Typ war eine absolute Bank. Der war offensiv unglaublich. Also die Naldo-Freistöße, diesen Strahl, den der immer ausgepackt hat, die sind ja irgendwie unvergessen. Der hat für Bremen 36 Tore gemacht, für Wolfsburg 20 und für Schalke 9. Also insgesamt hat der über 60 Buden gemacht in der Bundesliga. Das ist für einen Innenverteidiger schon brutaler Wert.
Für Wolfsburg hat der mehr Tore als für Bremen gemacht?
Nee. Für Bremen 36,
ach so, da hab ich grad
für Wolfsburg 20
okay,
und für Schalke 9. Also es wurden quasi pro Verein, pro Station weniger, aber es waren auch weniger Spiele pro Station. Das ist insgesamt, also über 60 Buden in der Bundesliga zu machen als Innenverteidiger, ist ein brutaler Wert, finde ich. Und ich finde, der war immer zur richtigen Zeit bei den Vereinen und hat da offensichtlich auch seinen Einfluss auf die erfolgreichen Phase dieser jeweiligen Vereine gehabt. Sei es jetzt Bremen, die dann Meister wurden in dem Zeitraum, oder Schalke, die eine starke, starke Zeit unter ihm hatten, auch Vizemeisterschaft unter Tedesco. Ich erinnere an das 4:4 in Dortmund im Derby, nachdem die, glaube ich, 4-0 zurückgelegen haben und Nalu dann noch das 4-4
legendär
macht. Legendär. Finde ich einfach, und trotzdem war es so irgendwie ein unkonventioneller Pick, aber ich dachte mir, den will ich da haben. Brasilianer in der Bundesliga gibt es sowieso nicht so übelst viele, und der hat einfach seinen Fußabdruck in Deutschland hinterlassen. Finde ich einen überragenden Typen.
Absolut starker Pick, ist nämlich auch mein Pick. Ich habe sehr lange gehadert, ob ich nicht Lucio nehme.
Mhm.
Ich finde Naldo aber irgendwie, fand ich den einfach noch cooler, und ich glaube, insgesamt würde ich sogar auch sagen, ist er der bessere Spieler gewesen, weil er eben auch einfach noch ein bisschen später aktiv, Lucio eben noch wirklich so dieser ganz rustikale Innenverteidiger, ja, der hatte seine Ausflüge nach vorne, aber fußballerisch war das bei Naldo doch, glaube ich, schon deutlich ausgeprägter, und deswegen habe ich hier am Ende, also ich habe mich zwischen zwei Brasilianern entschieden, aber fand am Ende dann den Naldo-Pick irgendwie geiler, ja, deswegen kann ich den natürlich gut nachvollziehen, und dann kommen wir auch schon ins Mittelfeld.
Yes.
Jetzt. Ja.
Willst du dann, Naldo hast du jetzt ja auch doppelt, aber dann mach du trotzdem jetzt erstmal deinen ersten Mittelfeldspieler.
Ja, das mache ich. Und die erste Profistation meines ersten Mittelfeldspielers lautet, muss ich selber noch mal gucken, Chemnitzer FC.
Michael Ballack.
So ist es. Von Chemnitz zu Kaiserslautern gewechselt für eine stolze Ablösesumme von 75.000 Euro. Deutscher Meister mit dem FCK, aber die Einsätze, ja, die haben sich noch in Grenzen gehalten, weil wir wissen alle, da war Rehagel Trainer. Und für den bist du eigentlich erst so ein richtiger Spieler, wenn du mindestens 25 Jahre alt bist. Ansonsten brauchst du eigentlich gar nicht zum Training kommen. Und über Lautern, Leverkusen war wahrscheinlich so mit die auch einfach eine sehr wichtige Zeit, auch für ihn, um als Spieler zu reifen. Dann natürlich die Phase bei Bayern, dann bei Chelsea und nochmal ein Abstecher zu Bayer Leverkusen für 2 Jahre, bevor er seine Karriere beendet hat. Ja, für mich einfach so ein Gesicht der Bundesliga, auch wenn er ja sogar schon vor 2000 aktiv war und sogar schon deutscher Meister geworden ist. Trotzdem die Phase nach der Jahrtausendwende deutlich prägender. Michael Ballack in der neuen Allianz Arena, das war irgendwie so ein Bild, das hat sich bei mir sehr eingebrannt, auch wenn das eher zum Ende seiner Bayern-Zeit war. Das heißt, er hat auch eine ganze Zeit lang im Olympiastadion gekickt. Und ja, damals war es noch gar nicht so üblich, dass deutsche Spieler auch in die Premier League gehen. Da hat er, also sagen wir mal so, in die Premier League gehen und auch eine tragende Rolle spielen. Davor gab es auch irgendwie schon ein paar Spieler, die da immer mal Ausflüge gemacht haben, aber nicht jetzt irgendwie so Stars. Und Ballack war halt wirklich bei Chelsea auch ein Star. Der stand im Champions-League-Finale mit Chelsea, was er leider verloren hat. War unser Capitano, der quasi auch ein bisschen Namensgeber unseres Podcasts ist. Und deswegen habe ich den bei mir ins zentrale Mittelfeld gepackt.
Sehr cool, sehr cooler Pick. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ob ich ihn genommen habe oder nicht, werden wir sehen. Vielleicht gibt es wieder eine Doppelung. Kommen wir trotzdem zu einem meiner Mittelfeldspieler. Erste Station, Bayern München.
Schweinsteiger?
Nope.
Aua. Ja gut, Bayern hatte ein paar Mittelfeldspieler. Ja, mach gerne weiter.
Zweite Station, VfL Bochum.
Bayern und Bochum? Das ist ein komischer Karriereschritt. Vor allem, wenn er dann bei dir in der Top-11 landet, muss er nach Bochum ja nochmal ordentlich gezündet haben.
Hat er auch beim Verein 1. FC Nürnberg.
Was? Ah, Moment. Nee. Gündogan?
Mhm.
Was? Nee, der war auch nicht bei Bochum, ne? Der war auch nicht bei Bayern. Okay, ja, ich komme immer noch nicht drauf.
Ich gebe dir noch einen Verein und dann sage ich es dir. VfL Wolfsburg.
Ah, ich weiß es. Misimovic.
Ding Dong, so ist es.
Zwetschge, Junge. Ja. Zwetschge, ja, absolute Legende, ey.
Also.
Vor allem, der Bochum hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Krass. Ja.
Also, Zwetschge.
Und Misimovic. Es hätte übrigens auch gepasst, bis auf Bayern hätte Gündogan gepasst. Der kam tatsächlich über Bochum und Nürnberg zu Dortmund.
Ist das so, dass er auch bei Bochum, also Nürnberg hatte ich logischerweise auf dem Schirm, aber Bochum war
in der Jugend. In der Jugend okay, war der bei Bochum und ist dann zu Nürnberg gegangen, aber auch schon für 850.000 Euro mit 2009. Da war der Junge gerade mal 19. Auch schon relativ viel Geld für 2009, für so eine Summe als Jugendspieler zu wechseln. Das ist heute total üblich, da geben die auch 10 Millionen aus, aber für die Zeit, das hatte ich bis eben auch nicht auf dem Schirm, dass Gündogan tatsächlich auch von Bochum kam.
Ja, Misimovic, also das ist so einer, der hat jetzt nicht irgendwie über 15 Jahre in der Bundesliga brilliert. Und ist, ich will jetzt auch nicht sagen, so ein One-Hit-Wonder, aber er hat halt in dieser Zeit 2008 bis 2010 den VfL Wolfsburg zur Meisterschaft geführt und einfach übelst performt in dieser kurzen Zeit. Ja, der hat für Wolfsburg keine 100 Spiele gemacht, also 93, um genau zu sein, 25 Buden und 48 Assists. Und das halt als offensiver Mittelfeldspieler, aber trotzdem als Mittelfeldspieler. Für die Zeit damals fand ich das einfach nur geil. Ich habe dem so gerne zugeguckt. Ich finde, das war der absolute Strippenzieher im ganzen Offensivspektakel VfL Wolfsburg, noch mit Edin Dzeko und Grafic und Josue als Holding Six dahinter. Das hat einfach richtig gebockt, dem zuzugucken. Und ich finde, nach der Karriere, die er hingelegt hat, also bei Bayern irgendwie ein großes Talent zu sein, dann aber abgestempelt worden, geht zu Bochum, geht zu Nürnberg, kommt dann nochmal irgendwie aus der Versenkung, spielt sich einen Meistertitel. Und dann geht er auch wieder so ein bisschen in die Versenkung zurück.
Galatasaray,
Moskau und ab nach Beijing. Also das ist so ein Aufflackern gewesen. Und das hat mir einfach brutal Spaß gemacht. Ich wollte den in meiner Elf haben.
Ja, finde ich richtig guten Pick. Habe ich auch geliebt. Also sofern man eine Meisterschaft von VfL Wolfsburg lieben kann. Aber was die da für einen Fußball gespielt haben in der Rückrunde, komplett insane. Ich habe mir letztens auch nochmal eine Doku reingezogen. 15 Jahre das Tor von Grafitsch und da haben sie dann auch so ein paar Szenen nochmal gezeigt. Die haben bis zur Winterpause haben die nicht ein Auswärtsspiel gewonnen. Und haben dann halt einfach in der Rückrunde einen kranken Run hingelegt und ich glaube aus den letzten, ich glaube, die haben die letzten 10 Spiele alle gewonnen. Inklusive dem legendären 5-1 von Wolfsburg gegen Bayern mit dem Grafitsch-Hackentor. Ja, richtig geiler Typ. Die Karriere habe ich danach auch nicht wirklich weiter verfolgt. Und Galatasaray, Moskau und GC Renhe, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall Beijing Shengfeng hießen sie bis 2020. Also da für den Verein hat er damals dann noch gekickt, dann wurden die wahrscheinlich umbenannt. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die Karriere so geendet ist, aber absolut legendärer Meistertitel mit Wolfsburg, weil das ist eine Meisterschaft, da reibt man sich ja bis heute verwundert die Augen, dass das passiert ist. Deswegen, ja, geiler Pick.
Ja.
Kommen wir zu meinem nächsten Pick. Und zwar fängt der an, der Spieler, ich muss es kurz nebenbei eintippen, sorry, schlecht vorbereitet. Der Spieler hat seine Profi-Anfänge gemacht beim KRC Genk.
Ja, weiter.
Von KRC Genk ging es zum FC Chelsea. Vom FC Chelsea ging es per Laie zu Werder Bremen.
Oh scheiße, jetzt muss ich eigentlich drauf kommen.
Ja, dann ging es nochmal zurück zu Chelsea.
Ja gut, das ist ja klar bei der Lone Army.
Ja, und dann ging es zum VfL Wolfsburg.
Es ging auch zu Wolfsburg, aber es war nicht, Dzeko hat doch nicht für Chelsea.
Wir sind im Mittelfeld.
Sorry, Genk, sorry. Ja.
Chelsea, Bremen.
Nee, muss mir helfen, wer ist es?
Kevin De Bruyne.
Oh Gott.
Eigentlich auch.
War der nicht bei Bremen vor Wolfsburg?
Ja, korrekt.
Achso, aber
hast du
Bremen genannt gerade?
Ja.
Oh, Chelsea, das hab ich überhört. Bremen.
Und dann Chelsea zurück verstanden. Und dann Wolfsburg.
Eine
nicht so gute Saison nochmal bei Chelsea, bevor er dann da das sich nicht durchsetzen konnte. Und war dann, ich gucke gerade nochmal, 2014 bis 2015, anderthalb Jahre. Der ist im Januar 2014 zu Wolfsburg gewechselt im Winter und anderthalb Jahre später ist er dann zu City gegangen. Und in den anderthalb Jahren hat der Junge halt einfach auch komplett alles rasiert, inklusive DFB-Pokalsieg gegen Dortmund. Mit Bas Dost zusammen die Dortmunder besiegt bei Klobos letzten Titelchancen bei Dortmund und auch bei Bremen, als der in die Liga gekommen ist. Also das sowas habe ich noch nicht gesehen. Wie du wirklich gemerkt hast, was das für ein Qualitätsunterschied ist zu all seinen Mitspielern. Bei Wolfsburg genau das Gleiche. Schön, dass er in der Bundesliga war. Er hat seinen Platz gefunden bei einem der mittlerweile besten Vereine der Welt und da gehört er auch hin in die absolute Spitzenriege des Fußballs. Kevin De Bruyne, absolute Monstermaschine, wirklich einfach so ein geiler Spieler. Ich liebe den, auch wenn er bei Bremen und Wolfsburg gespielt hat. Also ich habe das genossen, dem zuzusehen.
Check, check, check. Guter Pick. Mein Platz hat ein Spieler eingenommen, der seine Karriere bei Girondins Bordeaux begonnen hat.
Oh, ich glaube, ich weiß es schon.
Na, echt?
Jean Micou?
Gut, Junge, Alter, Respekt.
Ja, Mann.
Ich liebe heute den. Heute 50 Jahre alt, ein unglaubliches Brett, dieser Spieler. Der war auch jetzt gar nicht so furchtbar lange, hat er sein Unwesen getrieben in der Bundesliga, ist von Frankreich nach Italien zu Parma Calcio, dann zu Werder Bremen und dann wieder nach Bordeaux zurück. Und in Bremen hat er auch nur 4 Jahre gespielt und trotzdem 46 Tore und 53 Assists hingezaubert und war natürlich einer der entscheidenden Faktoren, warum Bremen 0-3-0-4 die Meisterschaft vor den Bayern gewonnen hat. Und ich finde, Miku, ähnlich wie Misimovic, die haben ja auch dieselbe Position begleitet, so OM hinter den Spitzen, der hat einfach, das war so ein Fußballästhet für mich. Das war einer,
ja, 100%.
Der, ne, das war einer, der hatte einfach Talent und das kam jetzt, war jetzt nicht so ein typischer NLZ-Spieler und perfekt ausgebildet, sondern du hast einfach gesehen, Gott hat dem was mitgegeben und der steht auf dem Platz und macht geschmeidige Bewegungen, versteht das Spiel und irgendwie bringt er so ein Element aus dem Ausland in die Bundesliga, was du so vorher noch nicht so häufig gesehen hast. Das fand ich einfach nur stark, einfach nur schön. Und Miku habe ich geliebt, auch als Nicht-Bremer.
Absoluter Gewinnertyp auch, ne? Ja. Also der ist mit Frankreich tatsächlich Europameister geworden, das wusste ich auch nicht. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass er da im Kader war. Keine große Rolle gespielt, aber ist Europameister geworden. Mit Bremen Meister geworden und Pokalsieger Double. Der hat mit Bordeaux eine Meisterschaft geholt und der ist auch mit dem AC Parma italienischer Pokalsieger geholt. Also da, wo der war, Anfang der 2000, Ende der 90er, da war Erfolg. Wo er sicherlich auch eine große Rolle immer gespielt hat, weil einfach unfassbarer Fußballer. Da hatte Bremen ein gutes Händchen, den zu holen, eigentlich schon ausrangiert, gar nicht mehr der Jüngste, aber wirklich mit Ende 20 nochmal groß aufgespielt und ja, richtig, richtig geiler Bundesligaspieler, fand ich auch richtig cool.
Ja. Folgende Frage, Lutz, mit Blick auf die Zeit. Wollen wir das Mittelfeld noch auf die Tour zu Ende bringen und die Stürmer dann im Schnelldurchlauf durchgehen oder bringen wir das jetzt hier noch komplett zu Ende mit den Vereinen?
Ich würde sagen, wir beschleunigen es ein bisschen, aber wir beschleunigen es, wir bleiben bei dem Vorgehen, aber wir beschleunigen es einfach ein bisschen. Das können wir machen, wie es stimmt. Wir wollten es ein bisschen knackiger halten, dann lass uns das einfach ein bisschen beschleunigen. Das heißt, ich bin wieder dran. Jetzt muss ich erstmal meine schlaue Liste gucken, wen ich hier habe. Ah ja, natürlich. Der gute Mann fängt seine Karriere an bei folgenden Vereinen. Ich muss mal gucken, ob es überhaupt wirklich die erste Station war. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Scroll, scroll, scroll. Ja, Ajax Amsterdam.
Ajax Amsterdam.
Sü.
Sü. Arjen Robben? Nee, der hat bei Groningen angefangen.
Nächste Station, Hamburger Sportverein.
Hau raus, wer war's? Ah, doch, warte. Van der Vaart.
Ja, so ist es. Der kleine Engel. Raphael van der Vaart, natürlich eine HSV-Legende, was er die ersten 3 Jahre angeht, nicht die letzten 2, 3 nach seiner Zeit bei Real und Tottenham. Danach versandet die Karriere auch sehr stark. Aber ja, die ersten 3 Jahre waren wirklich heftig. Also der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Der war sofort wichtig für den Verein. Der hat den richtigen Aufschwung mitgebracht. Auch gleiche Zeit wie Van Beuten. Die haben zusammengespielt 1, 2 Jahre. Da hatte der HSV einfach eine richtig schlagfertige Truppe. Ich glaube, in dem einen Jahr sind die, glaube ich, auch Zweiter geworden. Also da waren die wirklich Bayernjäger, die haben in Bayern gewonnen, so ein unfassbares Tor von Van der Vaart aus der Drehung, Oliver Kahn nagelt ja das Ding da in den Winkel. Ja, geiler Kicker.
Starker Pick. Mein letzter Mittelfeldspieler hat bei Groningen angefangen.
Okay, Ayen Robben.
Ja. Ja. Danach zu Eindhoven, Chelsea, Real, Bayern und dann wieder zu Groningen. Ayen Robben, ganz ehrlich, an dem bin ich überhaupt nicht vorbeigekommen.
Ja.
Unglaublicher Typ. Also ich bis jetzt gab es, glaube ich, niemanden, der es geschafft hat, so unnachahmlich von außen nach innen zu ziehen und in den langen Winkel abzuschließen, wie Ayen Robben das getrieben hat. Nämlich ganze 144 Mal in seiner Zeit bei den Bayern, ganze 10 Jahre war er da. Weitere 104 Assists gespielt. Also der hat in gut 300 Spielen 250 Scorer gesammelt. Also in nur 50 Spielen war der an Toren nicht direkt beteiligt. Das ist einfach eine unmenschliche Quote. Und darüber hinaus auch deswegen gepickt, weil er ein unfassbar sympathischer Typ war. Ja, der ist schnell gefallen in der einen oder anderen Situation, aber ich habe Ayen Robben immer gemocht. Also vom Menschlichen her ein Funskerl, der musste bei mir auf jeden Fall mit in die Elf rein.
Ja, verstehe ich. Verbissen, aber halt nicht auf so eine unangenehme Art. Ne? Also einfach wirklich jemand, dem Erfolg einfach so wichtig ist. Ein guter Antreiber auch für so eine Mannschaft, wenn du so einen hast, der auch bei einem 5-0 nicht ausgewechselt werden will, weil er noch ein Tor machen will. Solche Leute brauchst du halt, um einfach irgendwie auf dem Level auch den Erfolg zu haben. Ja, habe ich tatsächlich auch bei mir als Linksaußen. Das heißt, wir haben schon mal eine Doppelung. Dann sind wir mit dem Mittelfeld durch. Hast du links außen, rechts außen oder linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld?
Links außen, rechts außen, ja.
Okay, das heißt, du hast Robben im Mittelfeld und hast dann aber noch zwei Außenstürmer.
Warte, ich muss auf meinen Zettel. Ich bin hier schon wieder bei, ich bin schon eine Riege weiter.
Ach so.
Nee, ich habe eigentlich ein bisschen geschummelt. Also ich habe quasi
Robben auf die 10 quasi.
Ja, also ich habe Misimovic, Miku und Robben als in so einem 4-3-3 etwas nach innen gezogen und rollierend spielen lassen, aber Robben
na gut,
natürlich mit einem linken Fokus.
Na gut, dann kommt jetzt mein nächster Spieler, richtig? Und dann bin ich nämlich bei mir. Ja, doch. Warte mal, ich muss noch mal kurz auf meinen Zettel gucken. Ja, doch, nee, Robben habe ich als Rechtsaußen. Mhm. Und dann kommt jetzt mein erster Stürmer, beziehungsweise mein Linksaußen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber mir lädt es einfach sehr langsam. Entschuldigt, ich muss noch mal kurz hier das Transfermarkt.de-Profil aufrufen. Und da ist er aber auch schon. Bin ich sehr gespannt, wann du auf diesen Spieler kommst. Erste Profistation ist der Caracas FC.
Was?
Ja. Nächste Station, CF Monterrey.
Weiter.
Nächste Station, CF Pachuca. Nächste Station, Puebla FC. Nächste Station, RCD Mallorca.
Okay, warte mal, jetzt könnt's langsam.
Ja, die nächste müsste dann eindeutig sein.
Ist es? Nee, Raúl kann es nicht sein.
Nee, der war doch nicht bei Mallorca, Junge, ey. Ja, was der Ballermann Raúl vielleicht.
Wo der in der Jugend gekickt hat. Ist das schon die erste Profistation gewesen jetzt? Mallorca oder noch Jugend?
Das ist alles Profi.
Alles Profi?
Ja, Junge.
Ja, keine Ahnung, wie heißt er?
Nächste Station Borussia Mönchengladbach. Es ist Juan Arango.
Ach du Scheiße, Alter.
Der hatte schon einen richtigen Ritt vor sich, bevor der in der Bundesliga gelandet ist. Der war schon 9 Jahre Profi, aber den habe ich einfach komplett abgefeiert, den Typ. Der war tatsächlich auch der war 5 Jahre bei Gladbach. Und ich habe selten einen Fußballspieler gesehen, der vom Gesamtpaket gar nicht so gut war, aber der sowas von Gott geküsst, einen sowas von Gott geküssten linken Fuß hatte. Unfassbar, was der für Flanken, Pässe und Schüsse aus seinem linken Fuß geschüttelt hat. Und das alles mit einer Lässigkeit und auch immer so dieses Gefühl, so der weiß schon auch, wie gut er ist und der muss auch nicht so viel machen wie andere, weil der halt einfach rein fußballerisch einfach ein Regal höher einzuordnen ist. Juan Arango auf links außen bei mir.
Krass. Okay, wow. Im Sturm. ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich die erste Profistation war. Ich hau dir mal zwei um die Ohren. Legia Warschau und Lech Posen.
Ja, Lewandowski.
So ist es. Danach Dortmund, Bayern, Barcelona. Ja, an Lewandowski bin ich nicht vorbeigekommen. Vor allen Dingen, weil er bei zwei Vereinen einfach in der Bundesliga so unfassbar abgeliefert hat. Und weil ich finde, dass er eine unfassbare Entwicklung genommen hat. Also er war nicht einfach irgendwie bei Dortmund schon der Lewandowski, der dann später bei den Bayern war, sondern er hat einfach nochmal einen krassen Schritt gemacht. Und ich fand es immer bewundernswert, dass er einfach für seine Karriere Entscheidungen getroffen hat und dann aber auch abgeliefert hat. Also das war schon krank, weil er hätte nach Dortmund viel mehr Geld im Ausland verdienen können. Hat sich aber gesagt, nee, ist ein guter nächster Schritt zu den Bayern zu gehen, auch wenn das natürlich niemand gerne gesehen hat. Aber für seine Karriere war er überzeugt, es ist das Richtige und das war es ja letzten Endes auch. Hat insgesamt unglaubliche 447 Tore in der Bundesliga geschossen und fast 150 Assists abgeliefert. Es war streckenweise schon fast langweilig, als er dann bei den Bayern wirklich jedes Spiel genetzt hat und die Bayern jahrelang hintereinander zum Meister geschossen hat. Aber Lewandowski ist einer, wenn nicht der Stürmer der Bundesliga in den letzten 20 Jahren gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Das waren, glaube ich, alle Tore, die du gerade gesagt hast. Die über 400 müssten, glaube ich, alle seine Tore gewesen sein. Er hat nicht den Rekord von Gerd Müller geknackt, was die Gesamt-Bundesliga-Tore angeht. Aber der hat natürlich auch im DFB-Pokal und international
genetzt. Das waren alle Tore, ja.
Ja, 312 sehe ich gerade Bundesliga-Tore, was natürlich auch einfach komplett insane ist. Hast du schon rechts außen oder ist das jetzt schon dein
Ich bin schon vorne drin. Ich bin vorne im 4-3-3 jetzt angekommen und ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen geschummelt im Sinne dessen, dass die alle da vorne rollieren in meinem 3-3. Na gut.
Das heißt, wir kommen zu meinem letzten Spieler, zu meinem Stürmer und der hat seine Karriere gestartet bei CD Pesquero.
Okay, weiter.
Und ist dann zu Alianza Lima.
Weiter.
Werder Bremen.
Ailton.
Nee.
Okay, dann erzähl.
Bayern München, Chelsea, Bremen, Bayern, Bremen, Köln, Bremen. Claudio Pizarro.
Köln, ja klar, Claudio Pizza.
Die Pizza, ja. Einfach ein Goalgetter und einfach ein geiler Typ. Also der ist noch eher ein geiler Typ, als er ein Goalgetter ist. Und das muss bei Pizarro schon was heißen, weil der hat ja einfach immer genetzt. Hat irgendwie knapp 200 Bundesliga-Tore, der hat in der Champions-League-Tore, DFB-Pokal, der hat einfach immer Tore gemacht und hat einfach immer gute Laune. Einfach ein sausympathischer Typ und den wollte ich einfach auch vorne drin haben, weil, ja, ich hatte schon Lahm als obvious Pick, da kann ich nicht auch noch Lewandowski nehmen, weil ich Neuer ja auch hatte, deswegen da so ein bisschen ein Pick. Der gehört wahrscheinlich zu den Top 10 der besten Stürmer aus den letzten 24 Jahren. Er ist wahrscheinlich nicht nur in den Top 3, weiß ich gar nicht, vielleicht sogar Top 3. Aber eigentlich geht natürlich nichts an Lewandowski vorbei, aber ich liebe halt einfach Claudio Pizarro.
Starker Pick. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ich bin nur so ein bisschen irritiert, warum das jetzt schon dein letzter Spieler war und ich noch zwei habe. Also entweder haben wir irgendwo...
Weil ich Robben als, hatte ich ja schon gesagt, den hatte ich als Rechtsaußen. Deswegen habe ich den schon genannt. Deswegen müsstest du jetzt noch zwei haben. Und zwar, was hast du dann noch offen?
Noch zwei Stürmer.
Ach so, okay, du hast so das gemacht, ja. Okay, ich habe einfach links außen, rechts außen sozusagen meinen Stürmer. Ja, dann hau raus.
Erste Profistation, ZSK Sofia.
Oh, Berbatov.
Bam, Junge, du bist gut. Berbatov habe ich mitgenommen, danach Leverkusen, Tottenham, Manchester, Fulham, Monaco, den Rest sparen wir uns, da war noch richtig viel dabei. Wir hatten ihn schon mal in der Folge diskutiert.
Ja,
einfach ein Monster. Ein gottlos guter Stürmer, ein richtiges Monster. Den muss ich da zutun, auch einfach, weil er der Bundesliga eine Komponente gegeben hat, die ich so vorher auch noch nicht gesehen habe. Und ich es auch geil fand, dass der aus der Bundesliga dann auf die Insel gewechselt ist. Es war so ein bisschen ein Ritterschlag für die Bundesliga zu der Zeit.
Ja.
Von daher habe ich den gepickt. Und dann bin ich ja quasi nochmal dran. Macht das Sinn? Es macht Sinn. Mein letzter Spieler ist ebenfalls ein Stürmer. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, dass ich keinen Mist erzähle. Ich will Kaiserslautern sagen und ich glaube, es ist auch so. Du kannst ja schon mal raten.
Miro Klose?
So ist es. Der hat, glaube ich, vorher keine Profistation gehabt, ne?
Der ist auch super spät erst Profi geworden. Eben. Ich glaube, bei Kaiserslautern war er schon 23 oder so.
Ja, ja. Miro Klose ist unglaublich sympathischer Typ, unglaublich guter Stürmer, wahrscheinlich einer der besten Kopfballspieler, die Bundesliga in den letzten Jahren so gesehen hat. Unser Nationalstürmer, ja, keine Ahnung, was soll man zu dem noch sagen? Das, wie du sagst, das lebende Beispiel dafür, dass man es auch noch schaffen kann, wenn man nicht irgendwie komplett die Jugendmannschaften durchlaufen hat. Ähnlich wie Jonas Hector übrigens, der auch in keinem NLZ war. Finde ich einfach irgendwie ein schönes Beispiel dafür, dass man auch spät noch, auch wenn es sehr selten ist, irgendwie den Weg in den Profibereich schaffen kann. Und Knipser vor dem Herrn, sympathischer Typ, Miroslav Klose, ey, auf jeden Fall rein.
Ja, finde ich gut. Über den FC Homburg, Lautern 2, Lautern dann zu Bremen und Bayern. Ja, auch absoluter Torjäger, richtiger Torjäger. Schöne Zeit in der Bundesliga gehabt, Torschützenkönig bei Bremen geworden. Fand ich auch immer, hat mich das ein oder andere Mal geärgert, weil er auch immer schön gegen den HSV genetzt hat. Aber es war einfach ein geiler Kicker. Mag ich auch sehr gerne, den Miro. Da sind wir schon durch.
Wir sind durch. Wollen wir noch mal einmal ganz kurz einmal abrasseln. Erzähl,
von
wie
oben
sieht deine Elf aus?
Im Tor Neuer, Linksverteidiger Lahm, Innenverteidigung bestehend aus Van Beuten und Naldo, rechts Sagnol, im Mittelfeld eine Dreierachse aus Ballack, De Bruyne, Van der Vaart, auf den Außen Arango und Robben und in der Mitte Claudio Pizarro.
Bei mir Neuer hinten drin, Piszczek rechts, Hummels und Naldo in der Mitte, Hector links. Und dann habe ich, wie gesagt, im 3-3 vorne Robben, Misimovic, Miku, Lever, Berbatov, Klose. Also die tummeln sich da alle vorne drin. Die können sich ja streiten, wer der Schnellste ist und dann die Außenbahn bespielt.
Haben wir über Hummels gesprochen?
Haben wir den vergessen?
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ihn ausgelassen.
Oder ich kann gut sein, dass ich ihn vergessen.
Schon
ja,
nach einer
wir haben ihn tatsächlich vergessen. Weil wir beide Naldo hatten und dann waren wir irgendwie wahrscheinlich schon gefühlt im Mittelfeld angekommen. Ja, ich habe auch noch Hummels übrigens.
Ah ja, krass. Okay, aber Hummels. Ja, sehr gut.
Geil.
Okay.
Sehr schön.
Ja, schön. Aber hat Spaß gemacht, über so ein paar Legenden
machen wir in 20 Jahren noch
sprechen.
Mal.
Ja, bitte. Unbedingt.
Ja. Schön. Lutz, ich wünsche dir was.
Dann können wir das hier zumachen.
Yes.
Ich glaube, du hängst gerade ein bisschen bei mir, aber deswegen, das ist auch ein guter Anlass, um die Folge jetzt auch einfach abzuschließen. Kleine Sonderfolge wegen Urlaub. Nächste Woche dann für euch wieder eine reguläre Folge Couch Capitanos zum Geschehen der Bundesliga. Dann ist sie auch schon kurz vor Abschluss und ja, hoffen natürlich, dass sie das trotzdem gefallen hat und ihr weiter am Ball bleibt. Vielen Dank fürs Hören. Und Lukas, dir vielen Dank für diese herzerfrischende Folge. Und wir sprechen uns nächste Woche.
So machen wir es. Ciao, ciao.
Tschüssi.